Himmel, Hölle, Paradies und Ewigkeit. Was kommt nach dem Tod? Das Thema ist mir, je länger, je mehr ich mich vorbereitet habe, über den Kopf gewachsen, auch über die Zeit. Es wird heute also nicht in einer Stunde zu behandeln sein. Ich will nicht sagen, dass das Thema ewig ist, aber wenn es um die Ewigkeit geht, wir werden das wirklich einmal ewig erfahren. Und ich bitte euch auch zu prüfen, was ich heute sage. Ich bin da auch am Lernen. Und ich denke, ganz verstehen werden wir es erst, wenn wir am Ziel sind. Da möchte ich um Verständnis bitten. Ich habe gesehen, dass auch einige Referenten sich nach vorne gesetzt haben, um mir zu helfen. Weil wenn wir gemeinsam im Wort lesen, können wir doch mehr verstehen, als wenn das ein Einzelner tut. Wir nehmen heute Einblick in die Geheimnisse Gottes, soweit er sie uns offenbart hat in seinem Wort. Wir wollen das tun in Demut und Korrekturbereitschaft. Wir wollen nicht über das Wort Gottes hinausgehen und brauchen dazu eben auch Zeit. Ich werde im ersten längeren Teil über den Himmel einiges uns sagen und dann im letzten Teil dürfen wir auch nicht verschweigen, die Hölle, Scheol, Totenreich, Hades, all diese Fragen. Ja, beginnen wir mit dem Positiven, mit dem Himmel. Je älter man wird, umso mehr denkt man hoffentlich an das Leben nach dem Tod, an das, was danach kommt. Für den Christen der Himmel, für den Nichtgläubigen die Hölle, jedenfalls für alle die Ewigkeit. Der Mensch wird nicht einfach ausgelöscht. Jeder wird weiterleben, ob er es will oder nicht. Auch wenn man sich verbrennen lässt, was ja manche im atheistischen Zeitalter heute versuchen, dem Tod zu entfliehen, nicht in die Hölle zu kommen, meinen sie durch Verbrennen. Aber das ist ein Trugschluss. Gott kann den Menschen auch doch wieder, ja, auch nach dem Tode entsprechend erkennen und auch in welcher Form auch immer dann, darüber werden wir noch sprechen, in Himmel oder Hölle versetzen. Was wissen wir denn eigentlich über den Himmel? Mancher wird Negativbegriffe anführen, etwa, dass es im Himmel kein Leid gibt, keinen Schmerz, keinen Tod, so sagt ja auch das Wort. Das ist wunderbar und da freuen wir uns darauf, aber können wir noch mehr über den Himmel wissen als das, was da nicht mehr sein wird? Ja, die Bibel sagt uns doch mehr, als man vielleicht zunächst denkt. Zunächst einmal, Gott schuf nicht den Himmel, sondern die Himmel. Das sind laut Spezialisten hier. Shamayim, das ist Mehrzahl. 1. Mose 1, Vers 1. Gott schuf den Himmel, die Himmel und die Erde. Und darin steckt das Wort Mayim, Wasser, Shamayim, das Wässrige. Und die Erde, das Trockene, bildet sich dann später aus dem Wässrigen auch heraus. Mayim, das Wasser, aber Shamayim, das ist nochmal das, was darüber und auch ja darüber ist, als diese atmosphärische Luftraumsphäre. Und wir merken schon, es gibt drei Himmel, nicht mindestens. Das siebte Himmel, das ist eine Schlagererfindung. Aber es gibt in der Bibel drei Himmel, möchte ich einmal sagen, aus meiner Erkenntnis. Und zwar stehen 2. Korinther 12, Vers 2, dass der Apostel Paulus entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Nun, der erste Himmel, das ist, wie schon erwähnt, unser Luftraum oder die Atmosphäre, was wir hier tagsüber als blaues Firmament wahrnehmen können. Der zweite Himmel, das ist das Weltall mit den Planeten, die es darin gibt. Das, was also über unseren irdischen Raum hinausgeht, eben über das sichtbare noch Weltraum, sieht man bei Nacht vor allem einiges davon, nicht alles, ja. Aber ein paar tausend Planeten oder Sterne oder Sonnen kann man auch bei Nacht sehen, mit bloßem Auge. Und der dritte Himmel, in den der Apostel Paulus entrückt wurde, wo er wunderbare Geheimnisse offenbart bekommen hat, das ist eben der Machtbereich Gottes, da wo der Thron Gottes steht. Wir werden das noch hören. Den dritten Himmel nennt der Herr Jesus auch das nachtodliche Paradies, in das der Schächer, der mit ihm gekreuzigt wurde und sich noch bekehrt hat, am gleichen Tag noch mit ihm hingehen durfte. Lukas 23, Vers 43. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wobei schon hier die Frage ist, ob es einen Zwischenzustand gibt vor dem endgültigen Himmel, der aber auch wiederum als mit dem Paradiesgarten in eins gesetzt werden kann, gemäß Offenbarung 22, Vers 2. Auch im himmlischen Bereich werden Bäume stehen, der Baum des Lebens, sehr interessant. Wir können das also gar nicht immer so genau trennen, ist mir bei der Beschäftigung damit aufgefallen. Das Paradies, es gibt es als den nachtodlichen Zustand, vielleicht einen Zwischenzustand nach Lukas 16, reicher Mann, armer Lazarus. der Schoß Abrahams wird es auch da genannt. Das heißt, der Heimatort der geretteten Gerechten. Und dann aber auch in Offenbarung 22 auch wieder diese Bäume, dieser Baum des Lebens und die Frucht, die zur Heilung der Völker dient. Und zwar nur derer, die gerettet sind. Jedenfalls dieser nachdrückliche Zustand ist der Ort bezüglich der Gläubigen, wo sie vor der ersten Auferstehung zum ewigen Leben ihren Aufenthaltsort haben, aber womöglich nochmal Paradies, Anklänge, Garten Eden, der neue Garten Eden, auch im himmlischen Bereich, neuer Himmel, neue Erde. Aber wie gesagt, da habe ich noch manches zu lernen, was auch diese Fragen angeht. Und dann gibt es ja auch nach der ersten Auferstehung der Gläubigen das tausendjährige Reich, in dem diejenigen mit dem Herrn regieren, die mit ihm überwunden haben, vor allem auch in der antichristlichen Zeit. Ob auch andere mit ihm regieren, müssen wir offen lassen, womöglich auch alle Gläubigen aller Zeitalter, aber auf jeden Fall die, die aus der Trübsalzeit herausgekommen sind als die Überwinter. Offenbarung 20, Vers 6. Und dann nach dem tausendjährigen Reich und der letzten Schlacht Gog und Magog gegen den Herrn, wo dann Feuer vom Himmel fällt, da werden dann der neue Himmel und die neue Erde aufgerichtet. Und die alte Erde und auch der alte Himmel sind nicht mehr. Sie werden zergehen mit großem Krachen, wie es auch im zweiten Petrusbrief steht. Es ist interessant, einerseits Neuerschaffung, andererseits auch wieder Anknüpfung, vor allem was dann auch den Auferstehungsleib betrifft. Da bleiben manche Dinge, die unseren Verstand übersteigen. Aber wir wollen eins nach dem anderen noch betrachten. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen verwirrend gewesen für manchen. Vielleicht wird am Schluss des 1,5-stündigen Vortrags manches noch klarer sein. Jedenfalls, der Himmel Gottes, das ist die Dimension der Ewigkeit, der Wohnraum Gottes, wo sein Thron steht. Und es ist schwer, mit unseren menschlichen Vorstellungen und Begriffen etwas darüber auszusagen. Und doch dürfen wir einiges aus der Heiligen Schrift erkennen. Jedenfalls kam Jesus Christus, unser Herr, vom Himmel, von Gott und kehrte wieder zum Himmel, zu seinem Vater zurück. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes als das Lamm, wie wir in Offenbarung 4 und 5 noch hören werden. Und so kann der Jesus auch sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und nicht nur in der Gesinnung, wie etwa die Zeugen Jehovas behaupten, sondern auch im Wesen. Das ist der Unterschied. Denn Jesus ist der Sohn Gottes gleichen göttlichen Wesens. Er hat sich nur für die Zeit, als er auf Erden wandelte, in einen Fleischesleib hineingebären lassen, in der Jungfrau Maria, sodass er als Erlöser das reine Blut opfern konnte, um uns reinzuwaschen von aller Sünde. Jesus kam vom Himmel und kehrte zum Himmel zurück bei der Himmelfahrt, 40 Tage nach der Auferstehung und 50 Tage danach war dann Pfingsten die Sendung des Heiligen Geistes. Und für uns gibt es als Weg in die ewige Herrlichkeit, in den Himmel, eben nur diesen einen Weg, nämlich den Herrn Jesus Christus, der uns durch sein Kreuzesopfer und seine siegreiche Auferstehung den Weg freigemacht hat, alle unsere Sünden abwäscht und uns den neuen Auferstehungsleib schenkt als der Erstling der Entschlafenen nach 1. Korinther 15. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Soweit eine kleine Einleitung. Nun zu weiteren Aspekten, vor allem jetzt der Frage, wie ist es mit dem Himmel? In Matthäus 6 sagt der Herr Jesus, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen, nicht auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und die Diebe nachgraben und stehlen. Die himmlischen Schätze, das ist vor allem der Glaube an Jesus Christus und dann auch die Frucht des Geistes, die wir hervorbringen als Kinder des Herrn, die wir wiedergeboren sind durch seinen Geist. Himmlische Schätze, die sind dauerhaft, die sind kostbar, unvergänglich und wo unser Schatz ist, da auch ist auch unser Herz. Das sollte unser Ziel sein. In 1. Petrus 1 steht, dass wir Anfechtungen und Leiden in Erwartung der himmlischen Herrlichkeit und Seligkeit ertragen können. Wenn unser Blick auf das Ziel ausgerichtet ist, dann können wir auch in der Jetztzeit, die mit so vielen Beschwernissen uns manchmal geradezu erdrückt, durchhalten. Wir wissen, wir haben ein herrliches Ziel. Und wenn du jetzt Leiden hast, Schmerzen hast, wenn der Leib älter und kränker wird, dann wissen wir bekommen einen wunderbaren, herrlichen Auferstehungsleib. In 1. Petrus 1 steht: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aus seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Und dann heißt es weiter: Darüber freut euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer bewährt wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn geoffenbart wird Jesus Christus. Also, liebe Seele, schaue auf das Ziel aus, schaue auf den Herrn, dann wirst du jetzt in diesem Leben, egal was dir widerfährt, durchhalten in seiner Kraft. Wer beharret bis ans Ende, der wird gerettet werden, so sagte Herr Jesus in der Endzeitrede. Jetzt die Frage, bevor wir einige Blicke in den Himmel nehmen wollen, vor allem nach der Offenbarung Johannes, noch die wichtige Frage, die sehr umfangreich natürlich ist: Wie sieht es aus mit dem himmlischen Auferstehungsleib? Ich muss euch sagen, dass ich das mit aller Vorsicht sage. Es gibt manche Hinweise und es bleibt doch vieles geheimnisvoll. In 1. Korinther 15, das ist natürlich das wichtigste Kapitel bezüglich der Auferstehung der Gläubigen, abgesehen natürlich von der Auferstehung des Herrn, die in den Evangelien berichtet wird, da heißt es, und das ist, denke ich, der Schlüssel, um das zu verstehen, wie der himmlische Leib beschaffen ist. 1. Korinther 15, ab Vers 35. Es könnte aber jemand sagen: Wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Und die Antwort: Du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst ja nicht den Leib, der entstehen soll, sondern ein bloßes Korn, etwa von Weizen oder von etwas anderem. Ich verstehe das so, in aller Vorsicht. Wir haben hier einen Leib bekommen auf dieser Erde, Geist, Seele, Leib. Aber das ist nur wie ein Weizenkorn für den herrlichen, unzerstörbaren, ewigen Leib, der entstehen soll. Der kein Leid, keine Schmerzen mehr hat, keine Vergänglichkeit, keine Schwachheit, keine Sünde, keine Krankheit. Und dieser Leib muss sterben. Er muss entweder entkleidet werden, das ist nach 2. Korinther 5 das Sterben, oder überkleidet bei der Entrückung. Und natürlich wünscht sich jeder, dass er vielleicht nicht durch das Todestal hindurch muss, aber so wie wir jetzt sind, mit unserem vergänglichen Leib, können wir nicht in den Himmel kommen. Aber trotzdem gibt es Hinweise, dass der irdische Leib auch wichtig ist. Warum war das Grab Jesu leer? Ja, wenn das einfach eine geistige Neuschaffung ist, hätte ja Jesus mit einem ganz neuen Leib irgendwo auftreten können und das Grab wäre trotzdem noch voll gewesen. Es war leer. Man kann da annehmen, dass Gott doch irgendwie auch an unseren irdischen Leib anknüpft. Und deshalb finde ich auch in der Bibel kein Beispiel, wo sich Juden oder Christen freiwillig verbrennen ließen. Ja, der Atheist versucht törichterweise durch das Verbrennen der Hölle zu entgehen. Da weiß ja im Grunde letztendlich, wenn er nicht an Gott glaubt, hat er immer das Risiko, in die Hölle zu kommen. Das wissen auch Atheisten. Dann meinen sie, durch Verbrennen werden die Atome möglichst aufgelöst, damit ja nichts mehr da ist. Ich weiß selber jemand aus meiner Verwandtschaft, der mal gesagt hätte: Verbrenne, dann ist nichts mehr. Fertig, ja. So, habt ihr das auch schon gehört? Aber wie töricht. Jeder wird auferweckt werden. Die einen zum ewigen Leben in der Seligkeit beim Herrn, die anderen zur ewigen Qual in der Gehenna. Ich werde noch erklären, was Gehenna ist und was Hades ist, diese Dinge. Aber jedenfalls, es ist schwer zu verstehen, als der Herr Jesus auferstanden ist, vielleicht lesen wir auch mal diese Stelle, das ist ja in gewissem Sinn auch das Vorbild für unseren Auferstehungsleib, wenn auch natürlich in einzigartiger Weise beim Herrn. Dieser Leib ist, ich möchte nicht sagen, fast wie so ein Zwischenleib noch vor der Himmelfahrt gewesen. In Lukas 24, Entschuldigung, ab Vers 36. Lukas 24, ab Vers 36. Als die Jünger aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken und wurden mit Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Also nur ein Geist, ja. Dann wäre der Leib noch im Grab gewesen, sage ich mal, aber war er nicht. Und jetzt geht's weiter. Und er sagte zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, denn ich bin es selber. Rührt mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sagte er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch und ein Stück von einer Honigwabe vor, und er nahm es und aß vor ihnen. Ja, was ist das für ein Leib? Und nachher ist er dann verschwunden, auch bei den Emmausjüngern plötzlich verschwunden. Und er kam auch nicht durch die Tür, steht nichts davon. Er war plötzlich da. Es geht über unseren Verstand. Also ich sehe einfach so, wir müssen auch nicht alles erklären, der Leib knüpft an, das Grab war leer, den irdischen Leib, aber er wird verwandelt zu einem Leib, der doch durch die Tür kann, der erscheinen kann, der verschwinden kann. Bei Gott ist ja kein Ding unmöglich. Ja? Er hat diesen Leib so geschaffen, er hat angeknüpft, die Wundmale waren sichtbar und ich bin überzeugt, man wird auch uns erkennen. Auch wir werden erkennbar sein als die Persönlichkeit, die wir hier sind. Wir werden Uwe erkennen und den Sascha und eben. Und sie haben ja sogar die Jünger Jesu auf dem Berg der Verklärung, die da dabei waren, die drei, die haben ja sogar Mose und Elia erkannt, obwohl sie noch nie gesehen hatten. Das war eine übernatürliche Offenbarung, die Gott geschenkt hat. Deshalb reden wir auch als Christen von einer leiblichen Auferstehung. Nicht irgendwie ein Geist, der da herumschwebt, sondern wirklich leiblich, aber ein unzerstörbarer Leib, ohne Sünde, ohne Schmerzen, unvergänglich und ewig. Und auch diese schwierige Stelle, wo Jesus zu Maria im Garten sagt, rühre mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Und zu Thomas sagt er aber, du darfst es anfassen, wenn du nicht glaubst. Ja, wie kann man es erklären? Nun, Maria Magdalena, denke ich was, die war sehr besitzergreifend. Die wollte sehr festhalten und zu ihr musste er sagen, lass mich los. Ja? Und zu Thomas, der Zweifel hatte, sagt er, du darfst berühren, damit dein Glaube jetzt entstehen darf. So erkläre ich mir diese unterschiedlichen Stellen. Aber wie gesagt, da gibt es noch weitere Erklärungen. Auf jeden Fall ist dieser Leib Jesu und nicht nur der Leib, sondern Jesus als Auferstandener eben zum Himmel gefahren und ja, dort wird er vielleicht noch weiter verklärt und verwandelt, wir wissen es nicht, sodass auch Fleisch und Knochen, denn diese irdischen Fleisch und Knochen können das ewig nicht ererben, auch dann verwandelt sind in einen ewigen Herrlichkeitsleib. Wenn jemand da mehr Erkenntnis hat, darf er mir es gerne sagen, aber jedenfalls deshalb für uns als Christen gilt es, möglichst sich erdbestatten zu lassen, nicht verbrennen, auch keine solchen Urnen, die dann unter Bäumen da jetzt eingegraben werden. Und es wird ja auch in 1. Korinther 15 dann weiter erklärt, wie das ist, so mit menschlich schwachen Worten angedeutet. Es wird gesät in Vergänglichkeit, auferstehen in Unvergänglichkeit, gesät in Unehre, auferstehen in Herrlichkeit, gesät in Schwachheit, auferstehen in Kraft. Es wird ein natürlicher Leib gesät und ein geistlicher Leib auferstehen. Aber einen Leib, nicht nur irgendein Geist, ja. Ein geistlicher Leib. Okay, ich würde gerne da ins Gespräch noch kommen. Wichtig ist auch noch in Vers 53, dieses Verwesliche muss die Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss die Unsterblichkeit anziehen. Wieder wie das Weizenkorn. Wenn das nicht stirbt, dann wird es auch nicht zur Pflanze. Wenn dieser irdische Leib nicht stirbt, aber dann wird er auch nicht zum himmlischen Leib. Aber das Weizenkorn verschwindet ja nicht einfach. Es ist praktisch da, aber dann als Pflanze. Der irdische Leib verschwindet wahrscheinlich auch nicht einfach, sondern Gott knüpft an ihn an und macht einen Herrlichkeitsleib daraus. So werden wir also unseren irdischen Leib nicht gering achten und sagen, das ist alles nur von Würmern dann zerfressen, sondern es sind ja auch letztendlich Atome. Und wenn man es jetzt mal versucht, sich ein bisschen physikalisch vorzustellen, ganz vorsichtig, dann knüpft Gott an diese Atomstruktur an und bau darauf aus etwas Unzerstörbares. Ja, okay. Mehr will ich dazu nicht sagen, es war vielleicht schon zu viel, aber wir wollen ja auch manches verstehen, was den Verstand überreicht. William MacDonald hat in seinem Buch Wie wird es im Himmel sein, mal Folgendes gesagt über den Auferstehungsleib. Wir werden dort im Himmel einen solchen Herrlichkeitsleib haben, wie ihn der Erlöser als Auferstandener hatte. Dieser Leib wird weder Flecken, Runzeln, Muttermale noch etwas dergleichen an sich haben. Kein Zeichen des Alterns, kein Gebrechen, nichts dergleichen wird zu ihm passen. nur nie verblühende ewige Jugend, unermüdliche Frische von Gefühlen, die niemals abnehmen werden. Die Gemeinde wird dann heilig und untadelig sein. Ah ja, bisher wünschen wir uns das heute auch schon. Und weiter. Am Ende, sagt er, werden wir geheiligt sein. Unreine Gedanken, gemischte Gefühle und sündige Handlungen werden der Vergangenheit angehören. Nie mehr werden wir das Herz Christi durch unsere Tendenz zu Fehltritten bekümmern. Der Egoismus wird augenblicklich verschwunden sein. Unser Körper wird nicht mehr an Krankheiten zu leiden haben. Er wird nie mehr mit Bazillen, Viren, Infekten, bösartigen Geschwüren oder Herzkrankheiten zu kämpfen haben. Nie mehr Tabletten, Antibiotika, Röntgenstrahlen, intravenöse Injektionen, lebensverlängernde Behandlungen und so weiter. Krankenhäuser braucht man nicht, Ärzte und Krankenschwestern werden überflüssig sein. Leiden werden der Vergangenheit angehören, Knochenbrüche, Arthritis, alles Ach und Weh wird nur noch in der Erinnerung existieren. Sorgen werden unbekannt sein, es wird keine gebrochenen Herzen mehr geben, der Erlöser wird alle Tränen abwischen. Soweit dieser Zitat von Bruder William MacDonald, der auch schon in der Ewigkeit ist. Und jetzt möchte ich, bevor ich auf die Hölle eingehe, noch aus 4 Kapiteln der Johannes-Offenbarung, nur auszugsweise, keine Angst, ich lese die nicht alle vor, aber doch zusammenfassend etwas sagen, was dort so über den Himmel steht. Es findet sich natürlich auch in anderen Büchern der Bibel Aussagen über den Himmel. Zum Beispiel im Alten Testament in 1. Mose 1, der geschaffene Himmel, Hiob 1, der Thronstaat Gottes, oder Jesaja vor allem auch sehr viel in den Kapiteln 60, 65, 66, oder auch in Daniel 7, wo Daniel schauen darf, Gott, den Vater und den Menschensohn, dieses gewaltige Einblicken in den Thronsaal Gottes. Ja, aber hier in der Offenbarung an Johannes, Kapitel 4, 5, 7, 21 und 22, kurze Zusammenfassung. Also ich gebe jetzt die Verse nicht an, ich lese immer wieder Ausschnitte und erkläre das ganz kurz in aller Schwachheit. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und dann schreibt Johannes, ein Thron war gesetzt im Himmel und auf dem Thron saß einer und der da saß, war anzusehen, gleich wie der Stein Jaspis und Sardar und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen, gleich wie ein Smaragd. Gott, der Vater in seiner Herrlichkeit. Ja. Und um den Thron waren 24 Throne. Auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Das sind nach meiner Meinung und Erkenntnis 24 Repräsentanten und 12 des Alten Bundes und 12 des Neuen Bundes. Praktisch aus den 12 Stämmen Israels und die 12 Apostel. Natürlich nicht Judas Iskariot, sondern wahrscheinlich der Apostel Paulus dann als der 12. Darüber mag man spekulieren. Aber jedenfalls, sie repräsentieren den Alten und den Neuen Bund als Vollkommenheit. Von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, so wie auch bei den Gotteserscheinungen auf Erden, die Theophanie am Sinai oder auch bei den Gerichten, die dann kommen werden, Siegelgerichte, Posaunengerichte, Donnergerichte, Zornschalengerichte. Und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Welche sind die 7 Geister Gottes? Entweder 7 Engelwesen, aber wahrscheinlicher ist, dass es die 7-fache Entfaltung ist des Geistes Gottes, des Heiligen Geistes in seiner Vollkommenheit. 7 ist ja immer die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Nun, im Tempel gab es auch ein Meer, ein Reinigungsbecken, aber nicht gläsern, sondern Eham, im Himmel gläsern, durchscheinend, völlig rein, völlige Reinheit. Braucht man sich nicht mehr reinwaschen, man ist gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Eine wunderbare Symbolsprache, aber wir verstehen das, ja? Wenn wir auch das Alte Testament kennen und die gesamte Bibel, ist es nicht schwer zu verstehen. Und mitten am Thron und um den Thron 4 himmlische Gestalten, voll Augen vorne und hinten. Die hat schon der Prophet Hesekiel geschaut, etwa in Kapitel 1. Und die werden beschrieben, die erste gleicht einem Löwen, die zweite einem Stier, die dritte hat ein Antlitz wie ein Mensch und die vierte war gleich einem fliegenden Adler. In der Kirchengeschichte hat man diese auf die 4 Evangelisten bezogen. Das ist natürlich eine Deutung. Wahrscheinlicher ist, dass es eben 4 Engelwesen sind, die praktisch um den Thron sind, Cherubim. Denn sie haben dann diese Flügel und es werden dann mit diesen Flügeln beschrieben, wie auch die Cherubim über der Bundeslade und an anderen Stellen. Und die loben Gott heilig, heilig, heilig. dreifach, die Dreieinigkeit Gottes. Offenbarung 5, wie gesagt, ich kann jetzt nur durchspringen in der Kürze, kann nicht alles lesen. Jetzt kommt das Bewegendste, nämlich der Sohn Gottes, Jesus. Da spitzt sich alles zu. Mitten zwischen den Thronen und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm, wie wenn es erwürgt wäre, und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und dann fielen alle nieder und sagten, du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist erwürgt und hast mit deinem Blut für Gott erkauft Menschen aus allen Geschlechtern und Sprachen und Völkern und Nationen. Soweit. Es ist eindeutig Jesus Christus. Er allein ist würdig, das Buch zu nehmen und die sieben Siegel und die ganzen Endzeitereignisse zu eröffnen. Nur er. Die sieben Hörner, die das Lamm trägt, sind Symbole seiner Macht. Die sieben Augen sind Symbole seiner Weisheit, seines Allwissens. Und die sieben Geister sind der Ausdruck für den Heiligen Geist. Das Lamm. Und dann Offenbarung, dann werden die Siegelgerichte beschrieben. Und in Offenbarung 7 lesen wir dann von zwei verschiedenen Volksgruppen. Ganz wichtig, dass man das auch unterscheidet, aber nicht trennt. Denn gemäß Epheser 2 ist der Zaun der Feindschaft zwischen den Geretteten aus Israel und den Nationen abgerissen in Christus Jesus. Aber trotzdem wird es unterschieden. In Offenbarung 7 ist die Rede von 144.000 Menschen, die versiegelt werden, und zwar aus den Stämmen Israels. Das sind, das habe ich auch den Zeugen Jehovas ja kürzlich gesagt, das seid nicht ihr, sondern das steht eindeutig, sind die Stämme Israels. Und deshalb werden die auch nochmal namentlich aufgezählt. Außerdem Stamm Dan, der abgefallen war und aus dem möglicherweise der Antichrist kommen könnte, aber das ist eine Vermutung. Es gibt verschiedene Hinweise, aber das kann ich jetzt nicht ausführen. Aber jedenfalls, es sind die Stämme Israels. Der Stamm Josef wird verdoppelt mit Ephraim. Und da kommen wir wieder auf die 12 Stämme Israels in Offenbarung 7, 144.000 Menschen. 12 mal 12 mal 1000. Eine Zahl der Vollkommenheit. Deshalb kann es auch sein, dass das einfach eine symbolische Vollzahl ist, dass eben aus allen Stämmen die Erlösten hier den Herrn preisen und versiegelt sind, dass sie nicht mehr verloren gehen dann, sondern dem Herrn bis zum Ende die Treue halten, diese. Und das zweite, die zweite Gruppe ab Offenbarung 7, Vers 9, ist dann die große Schar aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Das sind die Geretteten aus den nichtjüdischen Heidennationen. Und die loben auch den Herrn mit weißen Kleidern, mit Palmen in ihren Händen und so weiter. Das nur als Hinweis. Also die werden auch im Himmel sein, aber in Christus vereinigt, gemäß Epheser 2, zu einer Herde mit einem Hirten. Das ist das Wunderbare. Auch Johannes 10, es wird eine Herde unter einem Hirten sein. Und die, die von ferne waren, die sind auch jetzt nahe herbeigekommen und vereinigt in Jesus Christus zum Lobe Gottes. Und nun springen wir an das Ende der Bibel, Offenbarung 21 und 22, die bekanntesten Kapitel über die himmlische Herrlichkeit. Bevor wir dann ja noch zu der Hölle kommen müssen, für die andere Menschengruppe, die nicht gerettet ist. Aber Offenbarung 21 und 22, die ersten Verse: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Das Meer, das ist praktisch das Bedrohliche, auch heutzutage kann man ertrinken, die Chaosmacht, die Sintflut hängt damit zusammen. Deshalb wird das Meer nicht mehr sein. Dieses Bedrohliche wird weggetan. Wo ja auch diese Ungetüme hausen, was in dem Psalmen beschrieben wird, wahrscheinlich Dinosaurier, kann man annehmen, aber jedenfalls auch dämonische Mächte werden mit dem Meer immer wieder in Verbindung gebracht, auch das Tier aus dem Meer, ja, der Antichrist, der da aufsteigt, das Völkermeer ist wohl gemeint, aber doch das Meer, auch das Völkermeer wird in dem Sinne nicht mehr sein. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, also nicht das irdische, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrer Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da, die Hütte, das Zelt, gemeint ist wohl die himmlische Stiftshütte. Ja, das Heiligtum Gottes, nicht irgendeine Hütte. Die himmlische Stiftshütte. der Gegenwart Gottes bei den Menschen. Das heißt, Gott und die erlösten Menschen, die sind jetzt vereint. Da ist keine Kluft mehr, keine Trennung. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Er wird abwischen alle Tränen, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich muss ein bisschen kürzen, ja. Ihr kennt es hoffentlich alle. Es ist wunderbar, die Neuschaffung, die der Herr schenkt. Eine Neuerschaffung wird hier ganz deutlich gemacht, wie auch im 2. Petrus 3, dass dieser Himmel und diese Erde vergehen mit großem Krachen. Und die neue Welt Gottes wird dann kommen. Und das himmlische Jerusalem wird dann mit wunderbaren menschlichen Begriffen angedeutet. Es werden die alleredelsten Edelsteine, die wir hier kennen, als Bild genommen, um die Herrlichkeit andeutungsweise auszumalen. Ich sage es mal so, andeutungsweise. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Und sie hatte eine hohe Mauer und große Mauer. Da kann keine Sünde hinein praktisch, ja, durch diese hohe und große Mauer. Und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich der 12 Geschlechter der Kinder Israel. Von morgen 3 Tore, von Mitternacht 3 Tore, von Mittag 3 Tore, von Abend 3 Tore. Das sind die Tore, die Eingänge in die Stadt. Und zwar die 12 Stämme Israels wieder. Hier ist ganz klar gesagt, die 12 Geschlechter der Kinder Israel. Und das hängt damit zusammen, dass der Herr Jesus selber sagen konnte, in Johannes 4, 22, das Heil kommt von den Juden. Denn aus den Juden geht der Erlöser hervor. Das ist eindeutig. Ja. Er ist jüdischer Herkunft und Gott hat dieses Volk erwählt, nicht weil es mächtig und groß ist, sondern weil es das kleinste ist unter den Völkern. Es ist nicht perfekt, aber Gott hat es einfach immer wieder begnadigt und hat zur Buße gerufen natürlich auch. Und die Mauer, heißt es weiter, hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Hier haben wir also wieder die 2x12, ja? Die 12 des Alten Bundes und die 12 des Neuen Bundes. Gibt wieder zusammen 24, die um den Thron Gottes sind. So klärt sich die Bibel von einer Stelle zur anderen sehr einfach im Grund. Wollen wir gar nicht viel spekulieren. Es wird hier selber erklärt. Die Grundsteine, die 12 Apostel, die das Evangelium in die ganze Welt damals schon hinausgetragen hatten. Und dann heißt es weiter, einige Verse weiter wieder, die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Jesus als die Leuchte, Jesus das Licht. Ohne ihn wäre alles dunkel. Und dann, vielleicht ein bisschen geheimnisvoll, die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Man darf sich also auch nicht jetzt zu abgehoben vorstellen. Hier gibt es offenbar auch Könige, es gibt Regierungsstrukturen, aber keine Unterdrückung, keine Ausbeutung, keine Sünde. Es sind nur die Erlösten aus den Völkern, die hier ihre Herrlichkeit in dieses neue Jerusalem bringen. Dann Kapitel 22, da kommt der Strom des lebendigen Wassers, der auch schon bei Hesekiel vorkommt, der aus dem Tempel strömt und das tote Meer wird wieder gesund. Das ist natürlich dann im tausendjährigen Reich, aber hier im jüdischen Jerusalem nochmal eine Steigerung dieses Wasserstromes. Er zeigte mir einen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, nicht irgendwo aus der Erde kommt. Er geht aus dem Thron Gottes. Man kann das natürlich auch geistlich verstehen, das Blut Jesu, das uns reinigt, aber eben auch das Lebenswasser, das ewiges Leben schenkt. Auf beiden Seiten des Stromes, mitten auf der Gasse, ein Baum des Lebens, der trägt 12-mal Früchte und bringt seine Früchte alle Monate und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Das ist ein Symbolhinweis, es wird eben keine Krankheit mehr geben im himmlischen Jerusalem. Das heißt nicht, dass man noch krank wäre, sondern die Heilung ist einfach da, durch diesen Baum des Lebens, der ja am Anfang auch im Paradies stand. Und hier wieder der Hinweis auf das Paradies. Auch wenn hier der Begriff jetzt nicht direkt kommt, aber er kommt zum Beispiel auch vor in Offenbarung, ich habe es aufgeschrieben, 2 Vers 7. Der wird Anteil haben am Paradies Gottes, der überwindet, heißt es da in den Sendschreiben. Also auch am Ende wird es wieder diesen paradiesischen Zustand geben im Himmel. Und so durchdringen einander auch diese Begriffe. Wir können das Begriff Paradies nicht einfach trennen vom Himmel, sondern auch dort kann das als Paradies bezeichnet werden. Dieser Baum des Lebens. Ja, soweit dazu. Und es wird auch nichts mehr unter dem Bann sein, heißt es. Es wird also keinen Fluch mehr geben, keine Krankheit, keinen Tod, was ja die Folgen sind des Fluches. Und das Ziel des Glaubens wird sein, sie werden sehen, sein Angesicht, das Angesicht Jesu Christi. Ja, bevor ich jetzt zur Hölle komme, fasse ich nochmal das Wichtigste zusammen über den Himmel. Das Ziel lautet, dass wir Gott schauen, ihn lieben und ihm dienen dürfen. Als Lohn erwartet uns ewige Seligkeit, Freude und Friede. Der Weg zum Himmel führt allein über Jesus Christus, der für uns am Kreuz starb und auferstand. Als Vorbereitung sollen wir trachten nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird uns alles andere aus Gnaden zufallen. Im Himmel erwartet uns ein Erbe, das nicht vergeht. Wir werden Gott mit allen Engeln loben. Wir werden einen neuen himmlischen Körper bekommen, der unverweslich, rein und voller Kraft ist. Wir werden reingewaschen sein durch das Blut des Lammes, Jesus Christus. Hölle, Tod und Teufel können uns nicht mehr anfechten. Der Himmel ist ein heiliger Ort, in den nichts Unreines hinein kann. Es heißt ausdrücklich in Offenbarung 21 und 22, dass folgende Menschengruppen keinen Zugang haben: feige Verleugner, Ungläubige, Frevler, Mörder, Unzüchtige, Okkultisten, Götzendiener, Lügner und alle anderen, die Sünde lieben und tun, die keine Buße darüber getan haben. Für Gläubige aber gilt, wir werden Könige und Priester Gottes sein. Wir werden Menschen aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen dort treffen, die auch reingewaschen sind durch das Blut des Lammes. Es wird verschiedene Kronen geben, die Krone des Lebens für erduldete Versuchung, die Krone der Freude für Seelengewinner, die Krone der Gerechtigkeit für alle, die im Warten auf den Herrn standhaft geblieben sind und die Krone der Treue für alle Blutzeugen Jesu Christi. Und das neue Jerusalem, die Stadt aus dem Himmel, wird eine Schönheit und Reinheit besitzen, die mit menschlichen Worten nur angedeutet werden kann. Reines Gold, Edelsteine, Perlentore, vollkommene Maße und Gott selbst ist ihr Licht. Der bekannte Erweckungsprediger Charles Haddon Spurgeon hat über die himmlische Herrlichkeit Folgendes gesagt: Die Straßen aus Gold werden uns wenig beeindrucken und die Harfenklänge der Engel werden uns nur wenig erfreuen im Vergleich zu dem König in der Mitte des Thrones. Er ist es, der unsere Blicke und Gedanken an sich ziehen wird, der unsere Liebe entfachen und all unsere geheiligten Gefühle auf ein Höchstmaß unaufhörlicher Anbetung bringen wird. Wir werden Jesus sehen. Und Newton spricht von drei Wundern, wovon eines das größte ist. Er sagt: Wenn ich in den Himmel komme, werde ich drei Wunder sehen. Das erste Wunder wird sein, viele Menschen zu sehen, die ich dort nicht erwartet habe. Das zweite Wunder wird sein, dass ich viele Menschen dort nicht sehen werde, von denen ich dachte, dass sie dort sein werden. Und das dritte und größte Wunder wird sein, dass ich selbst dort sein werde. Es ist nämlich alles aus Gnaden. Jetzt möchte ich an der Stelle mit uns beten und dann werden wir einen zweiten Teil über die Hölle hören. Wir stehen auf. Allmächtiger Gott, ja, das ist das größte Wunder, dass wir uns ganz verlassen dürfen auf deine Gnade, Herr, und dass du uns annimmst, annehmen möchtest, wenn wir mit einem ehrlichen, aufrichtigen Herzen zu dir kommen. Herr, schenk, dass jede Seele, die hier ist, dieses Geschenk angenommen hat oder noch annimmt, damit wir uns alle einmal bei dir wiedersehen dürfen, in deinem himmlischen Reich. Amen. Amen. Bitte setzt euch, wir haben jetzt noch den zweiten Teil über die Hölle. Vielleicht mal kurz durchatmen und wir machen aber wegen der Aufnahme gleich weiter, ohne Pause jetzt. Wie steht es mit Hölle? Sheol, Gehenna. Nun, wenn wir den deutschen Begriff Hölle betrachten, so sehen wir, dass er ungenau ist. Mit dem deutschen Wort Hölle wurden etwa in Martin Luthers Bibelübersetzung ganz unterschiedliche hebräische und griechische Begriffe zusammengefasst. So ist von den biblischen Sprachen her zu unterscheiden, wenn auch nicht immer mit letzter Klarheit zu scheiden, zwischen folgenden Begriffen. Abyssos, griechisch, das ist der Abgrund, die Unterwelt, insbesondere als Gefängnis bestrafter Dämonen. Lukas 8, Vers 21, Offenbarung 9, Vers 1 folgende. Eine ähnliche Bedeutung wie Abyssos, Abgrund, hat Tartaros, ebenfalls als Gefängnis der Dämonen. 2. Petrus 2, Vers 4, wo sie gebunden sind. Ja, Stelle. Dann gibt es Hebräisch Sheol, vielleicht schon mal gehört, und Griechisch Hades. Gibt es übrigens auch in der griechischen Mythologie, aber nicht die Bibel hat es von der Mythologie übernommen, sondern die Mythologie hat es von der Bibel abgeguckt und verändert, ne? Auch vom Alten Testament schon. Also so ist die Entwicklung zu sehen. Also diese biblischen Begriffe Sheol und Hades, die bezeichnen den vorläufigen, zwischenzeitlichen Aufenthaltsort der Persönlichkeit. Wobei noch die Frage ist, ob die materiell oder immateriell zu verstehen ist. Ich denke eher immateriell, kann auch als Seele bezeichnet werden, hat aber Schmerzempfindung. Und da müssen wir einmal lesen, eine Stelle, die da sehr zentral ist. Manche sagen, es sei ein Gleichnis, aber in keinem Gleichnis kommt ein Name vor. Hier aber kommt ein Name vor. Wisst ihr, welche Stelle ich meine? Die Spezialisten. Lukas 16, ab Vers 19. Lukas 16, ab Vers 19. Manche sprechen ja auch von dem Zwischenzustand vor dem himmlischen Reich, das da. Und es gibt ja auch Hinweise, dass nach dem Tod erstmal die Zeit weiterläuft, noch nicht sofort die Ewigkeit eintritt. Und zwar, bevor ich jetzt Lukas 16 lese, auch der Hinweis auf Offenbarung 6, 9 bis 11, die Blutzeugen unter dem Altar, sie schrien mit großer Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Die Fragen sind schon gestorben, fragen, wie lange denn bist du das rächst? Also da geht die Zeit auch für diese verstorbenen Märtyrer noch weiter. Und deshalb reden auch viele Ausleger von einem Zwischenzustand bis zum jüngsten Tag, der dann Offenbarung 20 beim Völkergericht beschrieben wird. Ja. Gut, aber es sind manche Geheimnisse. Trotzdem, ich sehe das auch so, dass die Zeit erstmal noch weiterläuft, bis es dann in die Ewigkeit aufgehoben wird im himmlischen Jerusalem. Und hier in Lukas 16 lesen wir also, es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme, also der Lazarus, starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Merkt den Unterschied? Der Arme, der war wohl ein Gläubiger, sonst wäre er da nicht hinkommen. Der wurde in Abrahams Schoß aufgenommen, also den Ort der Seligen. Der Reiche, der wurde begraben. Aber er lebt auch weiter, auch wenn er sie vielleicht sogar hätte verbrennen lassen, was ja heute viele machen. Aber der wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, oder im Totenreich besser, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Also der Reiche sah den Armen in Abrahams Schoß. Und er, der Reiche, rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Das ist sehr geheimnisvoll. Wie gesagt, viele sagen ja, das ist ein immaterieller Zustand, aber warum steht dann kühle meine Zunge? Man kann sagen, die Zunge ist symbolisch zu verstehen, aber vielleicht ist es auch eine vorleibliche Stufe vor der endgültigen himmlischen oder höllischen Neuerschaffung des Leibes, dass hier doch eine Schmerzempfindung da ist. Wir müssen es einfach so stehen lassen, denke ich. Aber er kann Schmerz empfinden und er kann auch erkennen den Abraham und den Lazarus. Ich leide Pein dieser Flamme. Abraham aber sprach, gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, ein riesiger Graben, so dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Also es gibt nachtodlich, so wie ich die Stelle verstehe, keine Möglichkeit, diese Kluft zu überwinden. Schicksal ist festgelegt mit dem Tod. Ja. Kann keiner hinüber oder herüber, auch wenn er es wollte. Und dann macht der Reiche noch einen Versuch, wenigstens seine Brüder zu warnen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn, nämlich den Lazarus, sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, Die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Plötzlich entwickelt er Mitleid, sehr, sehr schön, ja. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Heute wird man sagen, die haben die Bibel, die sollen sie lesen. Und dann der Reiche gibt noch nicht auf, er sagt, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, dann würden sie Buße tun. Jetzt kommt das Typische, die Versuchung des Spiritismus, des Okkultismus. Ja, Totenerscheinungen, wie viele verlassen sich heute auf das? Er aber sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Ja, sie sollen die Bibel lesen, sollen das Wort Gottes ernst nehmen. Wir sollen mit dem Gebiet des Spiritismus nichts zu tun haben. Davor warnt die Bibel ausdrücklich, etwa in 5. Mose 18, 9 folgende und vielen weiteren Stellen. Gut, jetzt haben wir gehört über Scheol und Hades, dieses Totenreich, wahrscheinlich dieser vorläufige, zwischenzeitliche Aufenthaltsort der Persönlichkeit bis zur Auferstehung am jüngsten Tag in Offenbarung 20 und anderen Stellen 1. Korinther 15. Und das sind zunächst einmal die Gerechten und die Ungerechten, aber getrennt durch diese unüberwindbare Kluft. Der Zustand der Seligen, alttestamentlich, wird hier als Schoß Abrahams bezeichnet, aber auch wenn Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein, ist wahrscheinlich auch dieser Aufenthaltsort der Seligen gemeint in diesem Totenreich zunächst einmal, aber dann eben auch in der Endvollendung natürlich im Himmel, himmlischen Jerusalem. Das ist also Hades. Und der Bereich, wo die Verdammten sind, das ist eben der Verdammungsort, aber noch nicht der endgültige, sondern dieses Totenreich, das in zwei Teile aufgegliedert ist, gemäß Lukas 16, ganz eindeutige Stelle. Und ich denke eben nicht nur ein Gleichnis, sondern eine wirkliche Begebenheit, die der Herr Jesus, der ja Einblick hatte in diese Welt des Totenreichs, wiedergegeben hat als Warnung. Und dann gibt es den endgültigen Zustand der nicht endenden Qual, das ist die Gehenna. Gehenna, griechisch als die endgültige Feuerhölle für die Verlorenen, benannt nach dem aramäischen Gehinnam, dem Tal Hinnom im Süden Jerusalems, in dem bis zur Zeit Josias Kinderopfer durch Verbrennen dargebracht wurden. Nun sagen manches, haben auch die Adventisten und Zeugen Jehovas mir erzählt, die wurden ja verbrannt und dann war irgendwann das Feuer ausgelöscht, also wird es keine ewige Qual sein. Aber das stimmt eben nicht, weil die Bibel sagt, es ist ein Ort nicht endender Qual. Liebe Geschwister, wir wünschen das natürlich niemand, rein menschlich, humanistisch gesehen. Ich sage das nicht, aber wenn es die Bibel sagt, kann ich, Lothar Gassmann, das nicht einfach abbilden und sagen, ich lehre jetzt was anderes. Machen aber leider manche, sagen, das endet irgendwann, weil man einfach humanistisch mitempfindet mit den Menschen. Aber bitte, wir dürfen das Wort nicht verfälschen. Ich hätte diesen Mut nicht zu sagen, das endet irgendwann doch, das Feuer geht dann aus. Wünschenswert wäre es, aber es ist, denke ich, nicht verantwortlich, sowas zu verkündigen. Ich lese mal hier aus dem theologischen Begriffslexikon zum Neuen Testament. Da werden Hades und Gehenna im Unterschied so definiert. Für das Neue Testament ist die Gehenna eine präexistente Größe, ein feuriger Abgrund, es werden auch immer Bibelstellen genannt, Matthäus 13, sie ist der Ort der endzeitlichen Strafe nach dem jüngsten Gericht, die ewig dauert, Matthäus 25, 41, 46 und andere. Es werden Leib und Seele in ihr gerichtet, Markus 9, 43, 45, 47, Matthäus 10, 28. Die Gehenna ist also zu unterscheiden vom Hades, der in der Zeit vor der Auferstehung die Seelen der Verstorbenen beherbergt. Zitat Ende aus dem theologischen Begriffslexikon. Die Frage natürlich ist, für manche sind die Begriffe Scheol, Hades, Gehenna und Feuersee Symbolbegriffe oder Wirklichkeiten? Wie gesagt, Zeugen Jehovas, Adventisten, viele andere behaupten solches. Aber es ist zunächst festzustellen, dass die Begriffe Scheol und Hades nicht das Grab bezeichnen, sondern die Unterwelt als Aufenthaltsort der Toten, das Totenreich. Der gewöhnliche Begriff für Grab dagegen ist im Hebräischen Keber und im Griechischen Taphos oder Pneumeion. Also die Begriffe sind hier völlig unterschiedlich. Es ist also nicht einfach Grab, Scheol und Hades, sondern Totenreich. Die Scheol unterscheidet sich unter anderem dadurch vom Grab, dass sie sich in sehr großer Tiefe befindet. Es kommen sehr viele Bibelstellen. 5. Mose 32, 22, Hiob 11, 8 und andere. Die Schiol ist durch Tore verschlossen, Psalm 9, Vers 14, Jesaja 38, 10. Und man kann in sie hinabsteigen oder hinabfahren. 1. Mose 37, 35, 4. Mose 16, 23, Hiob 7, 9 und Psalm 9, 18. In die Schiol steigt man hinab oder fährt hinab, während man in das Grab dagegen hineingelegt wird. In der Schiol herrscht zwar Weltvergessenheit, man hat mit dieser Welt ja nichts mehr zu tun, Hiob 14, 21, Prediger 9, 5 folgende, aber es herrscht in der Schiol es herrscht keine Bewusstlosigkeit. Der Mensch kann Empfindungen wahrnehmen, siehe da reiche Mann und arme Lazarus, Schmerzen, Wahrnehmungsfähigkeit, denkt noch an seine Brüder, Wahrnehmungsfähigkeit und auch Aktivität. Entsprechende Bibelstellen mögen zwar zum Teil bildhafte Elemente enthalten, aber die Berichte als Ganze weisen doch deutlich auf eine Existenz nach dem Tode mit Bewusstsein und Wahrnehmungsfähigkeit hin. Zum Beispiel Lukas 16, 19 bis 31, wir haben es gehört. Oder auch Jesaja 14, 9 bis 17, Hesekiel 31 und 32, Hiob 14, 18 bis 22, und Hiob 26, Vers 5. Kann ich jetzt natürlich nicht vorlesen alle. Im Unterschied hierzu zur Scheol bezeichnet Gehenna den endgültigen Bestimmungsort der Verdammten, die ewige Feuerhölle. Und die damit verbundene Realität wird in der Bibel folgendermaßen gekennzeichnet. Es kommen wieder sehr viele Bibelstellen. Heulen und Zähneklappern. Matthäus 8, Vers 12 und viele weitere Stellen in den Evangelien. Finsternis, Matthäus 22, 13, 2. Petrus 2, Vers 4 und 17 und Judas 6. Feuer, Matthäus 3, Vers 10, 13, Vers 40 und Johannes 15, Vers 6. Ewiges Feuer, Matthäus 18, Vers 8, 25, 41, Markus 9, 43. Feuer und Schwefel, Offenbarung 14, Verse 9 folgende. Feuersee, Offenbarung 20, 14 folgende. Feuer- und Schwefelsee, Offenbarung 20, 10 und 21, 8. Feuriger Pfuhl, Offenbarung 19, 20 und 20, 15. Feuerofen, Matthäus 13, 41 folgender und 50. Strafe ewigen Feuers, Judas 7. Unauslöschliches Feuer, Markus 9, 43 und 48, Lukas 3, 17. Nicht sterbender Wurm, Markus 9, 48. Jesaja 66, 24. Qual, Offenbarung 14, 11, Lukas 16, 23 folgende. Wie gesagt, selbst wenn man davon ausgeht, dass manches bildlich gemeint sein könnte, teilweise oder ganz, so sind doch entsetzliche Wirklichkeiten erkennbar, nämlich Gottesferne, Finsternis und quälende Schmerzen. Die drastischen Hinweise auf quälende Schmerzen in der Gehenna, also in der ewigen Feuerhölle, lassen sich meines Erachtens nicht mit einer Auslöschung oder Vernichtung der Existenz vereinbaren, wie das verschiedene Sekten behaupten. Die sogenannte Annihilationstheorie, also Vernichtungs- oder Auslöschungstheorie oder Ganztodlehre. Nein, würde der Mensch bei seinem irdischen Tod wirklich ausgelöscht, dann wäre der Hinweis auf das ewige oder unauslöschliche Feuer oder den nicht sterbenden Wurm unverständlich. Griechisch: Topyr to asbeston, das unauslöschliche Feuer, oder hos kollex u teleuta, der nicht sterbende oder nicht endende Wurm. Nirgends in der Heiligen Schrift findet sich ein klarer Beleg dafür, dass dieses Feuer ein einmaliger Vernichtungsakt sei, der die Existenz des Menschen beende, sondern es wird im Gegenteil seine ewige Dauer mit dem Begriff aionios betont, auf den ich gleich noch eingehe. Wenn von Hölle als dem ewigen Schicksal der Verdammten in der Bibel die Rede ist, so werden hierfür durchgehend Begriffe gebraucht, die ein Schaudern und Erschrecken hervorrufen. Die Gehenna ist also nicht unwirklich, nicht irdisch, nicht zeitlich, nicht leer und auch nicht das Fegefeuer als Reinigungsort oder auch nicht die Vernichtung oder der Zustand zwischen Wiederverkörperungen, wie es von verschiedenen Lehrrichtungen behauptet wird. Sie ist vielmehr der Ort ewiger Bestrafung, Qual und Gottesferne. Nun gibt es auch die Stelle, dass der Tod und sein Reich in den feurigen Pfuhl geworfen werden, in Offenbarung 20, Vers 14. Aber auch das spricht nicht gegen die Realität der Gehenna. Vielmehr kommt durch diese Formulierung der Übergang vom Totenreich, also Scheol oder Hades, als Zwischenzustand zur endgültigen Strafe der ewigen Verdammnis zum Ausdruck. Das heißt, der Zwischenzustand wird aufgehoben, das Totenreich, und es kommt zur endgültigen Verdammungsstrafe. Versteht ihr das? Okay. Die Scheol wird aufgelöst, und das heißt, alle, die in ihr sind, in diesem zwischenzustandlichen Totenreich der Unterwelt, alle diese werden ihrer endgültigen Bestimmung übergeben, der ewigen Qual und Verdammnis. Deshalb werden der Tod und sein Reich in den feurigen Pfuhl geworfen. Das Totenreich in die Gehenna praktisch. Ja, logisch. Nun wird von verschiedenen Seiten behauptet, dass ewig, also Aionios, nicht einen unaufhörlichen Zustand der Qual bedeutet, sondern es sei die Folge eines einmaligen Aktes der Auslöschung, nämlich das niemals endende Vernichtetsein. Man wird einmal vernichtet und das endet nie, dass man vernichtet ist. Ja, wie schlau und einfallsreich doch die Menschen sind. Aber diese Argumentation stimmt nicht mit dem neutestamentlichen Gebrauch des Begriffes Aionios überein, der eben per Definition eine unaufhörliche Dauer zum Ausdruck bringt. Natürlich gibt es den Begriff Aion auch als Zeitalter, aber wenn es die Ewigkeit ist, heißt es immer von Äon zu Äon, also das die Zeitalter der Zeitalter und so weiter. Außerdem findet das gleiche griechische Wort Aionios, das im Neuen Testament für die ewige Verdammnis gebraucht wird, auch Anwendung auf Gott und seine Segnungen. Der Bibellehrer René Pasch hat in seinem Buch Die Wiederkunft Jesu Christi seine Berechnungen wiedergegeben. Er hat nämlich mal gezählt und hat festgestellt, dass das Neue Testament den Begriff Aionios 64 Mal anwendet auf himmlische und selige Wirklichkeiten der anderen Welt. Also Aionios bedeutet der ewige Gott. Endet der? Nein, der ist ewig. Seine ewige Macht, der ewige Geist, das ewige Leben, das ewige Evangelium, das ewige Reich, das ewige Heil, die ewige Erlösung, der ewige Bund, das ewige Erbe, die ewige Herrlichkeit, der ewige Trost, die ewigen Hütten, die ewigen Zeiten, die ewigen unsichtbaren Dinge. Das sind alle unvergänglich. Nichts davon wird enden. Und dann schreibt er, 7-mal findet Aionios Anwendung auf Kennzeichen der Verdammnis und fragt, wie kann ein Wort, das 64 mal ewig bedeutet, 7 andere mal einen anderen Sinn haben? Versteht ihr, was ich meine? Nämlich bei Verdammnis wird es eben angewendet, das ewige Feuer, die ewige Pein, das ewige Gericht, das ewige Verderben, die ewige Verdammnis, die ewige Qual. Ja? Der gleiche Begriff Aionios soll plötzlich nur einen Zeitraum bezeichnen, der aufhört, und bei den Bezügen auf Gott, da soll es aber unaufhörlich sein. Das gleiche Wort. Das ist nicht logisch. Ja, dann wird noch das Wort Apoleia ins Feld geführt, das angeblich Vernichtung bedeuten soll. Apoleia würde einfach heißen ausgelöscht. Aber es gilt, ich zitiere aus dem Theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament, Band 1, Seite 395 folgende, Apolistai ist nun im Neuen Testament im Gegensatz zum Sozestai oder zur Zoe Aionios ein definitives Scheitern und nicht einfach das Erlöschen der physischen Existenz, sondern das ewige Versinken im Hades, ein hoffnungsloses Todesgeschick. Einfaches Erlöschen der Existenz ist auch hier nicht gemeint, sondern ein nicht endender, qualvoller Todeszustand. Zitat Ende. Vom biblischen Befund ist nämlich festzustellen, dass Apolemi oder Apoleia und die wurzelverwandten Formen eine ganze Reihe von Bedeutungen haben können. Zum Beispiel verlieren, Matthäus 10, 6, 10, 39 und so weiter. Verderben, Matthäus 7, 13 und andere. Verschwenden, Matthäus 26, 4. Umbringen, Matthäus 2, 13 und andere. Umkommen, Matthäus 5, 29 und andere. Apoleia hat somit in erster Linie die Bedeutung von, nicht in erster Linie die Bedeutung von vernichten, sondern von verloren gehen, von Untergang. Das heißt, Apoleia ist nicht der Verlust der Existenz, sondern wie Hans-Jürgen Ronsdorf in seinem Buch Die Toten leben doch schreibt, das Ende einer wohlbefindlichen Existenz. Also es kann in seltenen Fällen Vernichtung bedeuten, aber in der Regel bedeutet es verloren gehen, verderben praktisch. Hat also nicht eine Unterstützung für die Auslöschungstheorie. Ja, das war vielleicht ein bisschen schwierig, aber da musste ein bisschen in die Tiefe gehen, weil das Thema Hölle auch viel diskutiert wird. Es wird entweder ganz wegdiskutiert, liberale Theologen sagen, es gibt gar keine Hölle, oder es wird gesagt, die Hölle sei leer, oder die Hölle endet plötzlich, oder im Laufe der Äonen, und wie auch immer. Wie gesagt, wir wünschen niemandem eine nicht endende Qual, aber wenn die Bibel es so sagt, dann kann ich zumindest, habe nicht die Freiheit zu sagen, ich sage doch, das endet. Ja? Wer bin ich denn, dass ich das behaupten sollte? Deshalb müssen wir und sollen wir und dürfen wir die Menschen warnen vor diesem Ort der nicht endenden Qual. Ladet sie ein zu ihren Lebzeiten, zu Jesus Christus. Er hat den Weg bereitet in den Himmel. Wir haben auch gehört vom Himmelreich. Jesus ist der Weg zum Himmelreich. Kehre um, tue Buße über deine Sünden, gib Jesus dein Herz und du wirst einen Platz im Himmelreich haben. Du musst nicht in diesen Ort nicht endender Qual kommen. Wie wunderbar, dass es diese frohe Botschaft gibt. Und das wollen wir auch möglichst vielen Menschen weitersagen, solange es noch nicht zu spät ist. Amen.
Amen.
Jetzt wollen wir noch einmal beten und ich bitte euch aufzustehen zum Gebet. Lieber Heiland, es sind viele Geheimnisse, die wir hier nicht verstehen können. Und doch deutest du uns manches an in deinem Wort. Danke, dass du uns alles gezeigt hast, was heilsnotwendig ist, damit Menschen in den Himmel kommen können. Und so lass uns diese frohe Botschaft weitersagen, dass du der Weg bist zum Vater, der Weg zum Himmelreich. Schenk, dass noch viele gerettet werden, damit sie nicht in den Ort ewiger Qual kommen müssen. Lob und Preis sei dir gebracht. Amen.
Amen.